Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich mal wieder bei euch zu sein. Und ich bin auch ganz dankbar dafür, über die Zeugnisse und den Bericht, den wir heute Morgen schon gehört haben, weil wir später im Laufe der Predigt feststellen werden, wie gut sich das in das einfügt, was Gott uns heute mitteilen möchte. Und lasst mich meine Botschaft einfach mal heute so beginnen. Das ist ein Bauer, der muss irgendwie über den Fluss kommen, mit seinem Hab und Gut. Was zählt zu seinem Hab und Gut? Das ist einmal der Fuchs, das ist einmal die Ziege und es ist einmal so ein Stück Kohl. Das Problem ist allerdings, die Strömung ist so stark, er kann immer nur eine Sache mit rüberbringen. Ja, und jetzt gehen die Probleme los. Wenn er den Kohl erstmal mitnimmt, dann frisst der Wolf die Ziege. Wenn er zuerst den Wolf mitnimmt, dann frisst die Ziege den Kohl. Wenn er erstmal die Ziege mitnimmt, ja, das geht. Ich glaube, Wölfe essen keinen Kohl, mögen die nicht so gerne. Das geht. Aber dann, wenn er dann später zurückkommt, um zuerst den Kohl zu holen und dann den Wolf zu holen, dann frisst die Ziege den Kohl in der Zwischenzeit. Ja? Also wir merken, es gibt da keine richtige gute Lösung für diesen Bauern, alles das, was er hat, sicher ans andere Ufer zu bringen. Vor allem, weil er immer nur eine Sache mitnehmen kann. Vielleicht kennt einer dieses Rätsel aus der Kindheit, das ist schon sehr, sehr alt. Und ja, es gibt im Prinzip keine richtige Lösung. Es sei denn, er könnte auf dem Rückweg wieder was mitnehmen, aber das geht nicht, weil die Strömung zu stark ist in die eine Richtung. Und wir stellen fest, in unserem Leben ist das manchmal auch so, dass wir in Lebenssituationen kommen und geraten, dann müssen wir sagen, da gibt es keine richtige Lösung für diese Situation, die wir sehen. Und deswegen habe ich diese Predigt heute übertitelt mit dem Satz, die Zwickmühlen der Gläubigen. Und wir werden uns dazu einen Text aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 1 anschauen, und wer die Bibel dabei hat, kann das schon mal gerne aufschlagen. Und da werden wir von zwei Hebammen lesen, die versuchen, für den Herrn zu leben. Und wir merken, dass es diesen Frauen genauso geht wie unseren Bauern im Anfangsbild. Ja, sie kommen in eine Situation, die wie eine Zwickmühle erstmal erscheint. Und diese beiden Hebammen, die heißen Schifra und Pua. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon mal von ihnen gelesen oder gehört hat, die tauchen auch nur ein einziges Mal in der Bibel auf, nämlich genau an dieser einen Stelle, die wir uns heute Morgen einmal anschauen wollen. Und bevor wir in den Text einsteigen, lasst mich noch mal kurz für diesen Gottesdienst beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass es nicht einfach ein altes Buch ist, sondern ein Buch ist, was heute zu uns spricht, weil es dein Wort ist, was du ausgesprochen hast, weil es die Wahrheit ist. Und weil es ein Wegweiser ist für unser Leben. Und ich danke dir einfach für diese Möglichkeit, heute Morgen gemeinsam in dieses wunderbare Buch zu schauen und von dir zu lernen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, auch, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du uns Verständnis schenkst, dass wir begreifen, was du uns heute zu sagen hast. Und so beten wir in deinem Namen, dass du zu uns redest. Amen. Amen. Ja, lasst uns einmal den Text lesen. In 2. Mose Kapitel 1. Und ich starte in Vers 6. Und Josef starb und alle seine Brüder und jene ganze Generation. Aber die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken, und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es und desto mehr breitete es sich aus, sodass ihnen vor den Kindern Israels graute. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, laute Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Erstmal bis hierhin, also wir sehen eine ganz dramatische Situation, in der wir uns gerade befinden. Ja, das Volk Israel, das vermehrte sich im Land Ägypten, genauso wie es Gott auch schon dem Abraham, dem Isaak und dem Jakob verheißen hatte. Ja, er hatte ihnen verheißen, ich werde deine Nachkommen zahlreich machen, so zahlreich, dass man sie gar nicht zählen kann. Und das passierte hier, das Volk vermehrte sich und es wurde so zahlreich, dass es sogar dem Pharao auffiel. Und er sagte, das Volk der Israeliten, die Hebräer, die werden so viel, die sind schon fast mehr als wir. Und er bekam es mit der Angst zu tun. Und tatsächlich war dieses Wachstum phänomenal. Wenn wir ein paar Verse zurückspringen, ganz zu Beginn des Kapitel 1, lesen wir davon, dass es mit einer Zahl von 70 Personen anfing. Das ist nämlich die Familie von Jakob und seinen Söhnen und seinen Kindern. Also 70 Personen befanden sich damals zu der Zeit in Ägypten und dann wuchs die Zahl heran auf 603.550 Männern im Alter von 20 Jahren und darüber. Kann man später in 4. Mose nochmal die genaue Zahl nachlesen. Wenn man dann auch noch die Frauen und Kinder dazu zählt, die jetzt in der Zahl noch nicht enthalten sind, dann kommt man in etwa auf eine Gesamtbevölkerung von circa 2 Millionen Menschen. Also von 70 Personen auf 2 Millionen in dieser Zeit. Das entspricht heute etwa der Einwohnerzahl von Hamburg. Ja, und der Pharao, der hat das gesehen, die Größe und diese Stärke, die sich da entwickelte beim Volk der Hebräer, und er bekam es tatsächlich mit der Angst zu tun und er steckte seine Köpfe zusammen und sagten, wir müssen irgendwas unternehmen. Was ist, wenn die Israeliten so stark werden und gegen uns Ägypter Krieg führen werden? Und was ist, wenn sie vielleicht sogar auf die Gedanken kämen, irgendwann mal Ägypten zu verlassen? An der Stelle, ich fand es total interessant, das zu lesen, dass damals schon, lange bevor Mose überhaupt geboren wurde, der ja dann das Volk Israel aus Ägypten geführt hatte, die Angst bereits bestand, die Hebräer, das Volk Israel, könnte irgendwann mal aus Ägypten rauskommen. Aber diese Angst, die war gerade da und so schmiedete der Pharao mit seinen Beratern einen klugen Plan und sie sagten sich, wie kann man ein Volk, was sich erhebt, bekämpfen, ganz klar, indem man es erniedrigt und zwar mit Sklaverei. Und das haben wir gelesen, die Israeliten mussten Zwangsarbeit leisten, sie wurden mit Gewalt und Unterdrückung konfrontiert und das lag an der Tagesordnung, so sah der alltägliche Tagesablauf bei den Israeliten aus. Und wir befinden uns eben in dieser recht schlimmen Situation. Und führte das aber zum gewünschten Ergebnis, diese Sklavenarbeit? Hat das das Wachstum eingeschränkt und gestoppt? Nein. Gott schenkte trotz dieser bitteren Umstände weiterhin eine Vermehrung. Und dadurch, dass diese Sklaverei letztendlich nichts gebracht hatte und dieses Wachstum nicht eindämmen konnte, musste andere Maßnahmen ergriffen werden. Und das lesen wir dann in unserem Text in Vers 15. Da steht, und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra, die andere Pua hieß. Und er sprach, wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Also es ist eine Situation, in der wir uns gerade befinden, die absolut schwierig ist für das damalige Volk. Und mitten da drin zwei Hebammen, die hier namentlich erwähnt werden, Schifra und Pur, die Frauen sind, die alles richtig machen wollen, die gottesfürchtig sind, die für den Herrn leben wollen und trotzdem kommen sie in ernste Schwierigkeiten, eben durch den Befehl des Königs, alles Neugeborene, was männlich ist, zu töten. Und das führt uns zu unserem ersten Punkt heute, Schifra und Pur in der Zwickmühle. Ja, sie befinden sich in einer Situation, die schwierig ist. befolge ich jetzt den Befehl des Pharaos, dann habe ich erstmal persönlich nichts zu befürchten. Ich behalte meinen Job, ich behalte meine Anstellung, ich behalte mein Leben. Ja? Auf der anderen Seite verstanden sie offenbar, dass Kinder ein Geschenk Gottes sind und dass der Mord an unschuldigen Säuglingen nicht das ist, was Gott gut findet. Sie stecken in dieser Zwickmühle und wir stellen uns die Frage, haben sie etwas falsch gemacht? Nein. Sie haben alles richtig gemacht. Warum kommen sie dann in dieser Situation? Und das haben wir auch in dem Vortrag von Louis hören können, ganz wunderbar. Hat Louis irgendwas falsch gemacht? Irgendwann ist dieser Unfall passiert. Nein. Und trotzdem kommt er in eine Situation. Wir kommen manchmal als Gläubige in Situationen, nicht unbedingt, weil wir was falsch gemacht haben, und trotzdem stecken wir dann da in einer sogenannten Zwickmühle. Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Wir kommen manchmal in solche Situationen, weil andere Menschen Schuld auf sich geladen haben. Menschen, mit denen wir in Verbindung stehen. Da ist zum Beispiel der Pharao gewesen. Der wollte vom Gott der Hebräer, vom Gott der Bibel, nichts wissen und er ordnete an, unschuldige Kinder zu töten. Hat Schuld auf sich geladen. Dann waren die Sklaventreiber da, die hassten die Hebräer. Die haben sie tagtäglich zur Zwangsarbeit getrieben, gefoltert, geschlagen und immer mehr Arbeit aufgebürdet. Da war die ständige Angst, irgendwann doch erwischt zu werden. Ja? Und mit jedem männlichen Säugling, der nicht getötet wird, steigt natürlich die Anzahl der männlichen Babys und irgendwann muss das ja mal ans Tageslicht kommen. Also die Angst, auch dort irgendwann erwischt zu werden und dann die Konsequenzen zu spüren. Und wir merken, obwohl die Hebammen alles richtig gemacht haben, kommen sie eben in diese existenzielle Not. Und in unserem Leben ist das oftmals nicht anders. Ja? Wir kommen ganz oft in notvolle Situationen, nicht ausschließlich deshalb, weil wir selbst Schuld auf uns geladen haben, sondern auch, weil wir leiden unter den Sünden anderer Menschen. Ich möchte euch da mal ein paar Beispiele geben. Da ist zum Beispiel der Chef auf deiner Arbeit. Der gibt irgendeinem Kunden eine Zusage, von der du weißt, das können wir unmöglich schaffen. Das können wir unmöglich einhalten. Aber er trifft diese Zusage und du steckst irgendwie mit drin. Hast du was falsch gemacht? Nein. Oder da ist das Kind von dir, das geht falsche Wege. Und es bereitet dir Kummer und es bereitet dir Not. Und du stellst dich die Frage, habe ich was falsch gemacht? Nein. Und trotzdem geht das Kind diese Wege. Oder es kommen Krankheiten in dein Leben oder in das Leben deiner Nächsten, deiner Liebsten. Hast du irgendwas falsch gemacht? Und wir stellen relativ schnell fest, wir kommen immer wieder in diese notvollen Situationen, in diese Zwickmühlen, in diese Anfechtung, in unserem Alltag, obwohl wir doch eigentlich alles richtig machen wollen und obwohl wir eigentlich Christen sein wollen, die ja Gott zur Ehre leben. Und inmitten dieser Situation finden wir die beiden Hebammen wieder, die auf der einen Seite den Herrn fürchten und auf der anderen Seite aber auch diesen Beruf der Hebammen ausführen in einem gottesfeindlichen System. Und in diesem Dilemma stecken sie fest. Gehöre ich jetzt auf den Pharao oder auf Gott? Wem gehorche ich? Und dann könnte man ja ganz einfach sagen, okay, dann geh einfach keine Verbindung mit der Welt ein. Ja? Halt dich da auch aus allem raus. Die Welt ist eh so gottlos. Geh einfach keine Verbindung ein. Und das, meine Lieben, muss ich sagen, ist eigentlich nichts weiter als ein frommer Wunsch, denn irgendwie müssen wir unser Brot verdienen. Ja, du und ich, wir müssen morgen wieder zur Arbeit gehen oder, keine Ahnung, in die Schule oder wo auch immer hin, aber wir sind verbunden mit der Welt, weil wir auf dieser Welt leben und wir kommen da nicht mehr raus. Und dann gibt es tatsächlich einige Christen oder in der Christenheit gibt es viele unterschiedliche Wege, mit diesem Problem klarzukommen. Ja? Die einen sagen zum Beispiel, ich will mit der Regierung, mit diesem gottesfeindlichen System nichts mehr zu tun haben. Ich wandere aus. Zack. Das ist die Lösung. Ich wandere aus. Ich kaufe mir irgendwo, oder vielleicht kaufe ich es ein bisschen übertrieben, ich wandere irgendwo auf eine ganz weit, weit entfernte Insel, ganz weit weg von der aller Bevölkerung, irgendwo im Pazifischen Ozean. Und da lebe ich dann unter Palmen in Ruhe mein Christsein, bis der Herr wiederkommt. Ja, und habe mit der bösen Welt nichts mehr zu schaffen. Oder was auch sehr beliebt ist heutzutage, wir wandern aus nach Südamerika. Ja, da kaufe ich mir dann irgendwo im Dschungel ein Stückchen Land, baue das an, was ich zum Leben brauche, und dann habe ich mit der bösen Welt nichts mehr zu schaffen. Peru soll, glaube ich, ganz schön sein, ne? Luis. Also, da kann man tatsächlich mal hinziehen. Aber wir meinen, dass wir uns aus dieser Welt rausnehmen können, können wir aber nicht. Ja? Immer dann, wenn du einkaufst, was zahlen wir dann? Mehrwertsteuern. 19% Mehrwertsteuern mit jedem Einkauf. Diese Steuern, die gehen an den Staat. Der Staat benutzt das Geld, was er von deinem Einkauf bekommt, um Dinge zu tun und auch manchmal Dinge, die einfach Gott nicht gefallen. Und wir unterstützen das in einer Art und Weise, indem wir einfach einkaufen. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich wandere aus nach Peru, um bei dem Beispiel zu bleiben, und mit dieser bösen Welt nichts mehr im Hut zu haben, und deine Kinder gehen dort alle auf eine christliche Schule, die wird nur von Spendengeldern getragen, du selbst arbeitest in einem christlichen Hilfswerk und deine gesamte Freizeit verbringst du in Hauskreisen und in Gebetstreffs, dann geht das genau so lange gut, bis du den nächsten Einkauf tust. Ja? Weil auch in Peru und überall auf der Welt zahlen wir Mehrwertsteuern, die der Staat erhält und mit denen der Staat dann Dinge tut, die auch nicht im Sinne von Gott sind. Ja? Und ich habe mal recherchiert, in Peru ist es gar nicht so sehr anders, da zahlen wir nicht 19%, sondern 18% Mehrwertsteuern. Aber das Prinzip ist das gleiche. Wir kommen aus dieser Welt nicht raus. Wir leben in dieser Welt. Und wenn wir mit offenen Augen durch diese Welt gehen, dann werden wir auch feststellen, dir und mir, uns geht es oftmals so wie den beiden Hebammen Schifra und Pua. Und wir geraten bei Zeiten in Zwickmühlen, die wirklich nicht einfach zu handeln sind, obwohl wir eigentlich gar nichts falsch gemacht haben. Da müssen wir uns entscheiden. Gehorche ich Gott oder gehorche ich meinem Arbeitgeber, meinem Chef, der von mir etwas verlangt, was ich nicht tun kann und möchte? Ja? Gehe ich dieses Risiko ein, Jobs und Freunde zu verlieren, ausgegrenzt zu werden in meinem beruflichen Alltag? Oder schaue ich weg, wenn irgendwie was Krummes läuft und bleibe so ein bisschen unterm Radar, falle als Christ gar nicht so sehr auf, lebe das mehr oder weniger nur für mich, aber wenn dann irgendwie der Vorgesetzte oder was auch immer da etwas tut, was nicht richtig ist, ja, dann arrangiere ich mich irgendwie damit. Vielleicht bist du ja auch dann in der Situation, wo du sagst, okay, so eine Notlüge, die ist nicht so schlimm. Und wenn wir diesen Text weiterlesen, dann drängt sich uns dieser Gedanke auch auf, haben wir es hier vielleicht mit einer Lüge zu tun, die von den Hebammen erwähnt wird, weil wir lesen weiter in Vers 18. Da kommt nämlich der Pharao langsam dem auf die Schliche. Und er zitiert die beiden Hebammen zu sich. Da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie, warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lässt? Ja, er hat mitbekommen, da führt jemand nicht mal einen Befehl aus. Die Hebammen wurden sozusagen erwischt. Da antworteten die Hebammen dem Pharao Folgendes. Sie sagten, nun, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen. Sie sind lebhafter. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Und Gott segnete die Hebammen, das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Also, wir stellen uns die Frage, haben die Hebammen hier eventuell auch eine Lüge auf den Tisch gestellt, als sie erwischt worden sind und konfrontiert worden sind vom Pharao? Und sie gesagt haben, also die haben einfach die Kinder schon bekommen, bevor wir überhaupt da waren. Da könnte sich der Gedanke aufdrängen, vielleicht haben sie gelogen, um ihre eigene Haut zu schützen. Zumindest kam mir der Gedanke beim ersten Mal lesen. Und wie passt das dann zusammen, dass Gott das segnet? Die Frage habe ich mir gestellt. Und wenn wir die Bibel lesen, dann müssen wir nicht lange lesen, um darauf zu stoßen, dass Gott die Lüge verabscheut. Ja. Er sagt sogar, dass der Vater der Lüge der Teufel ist, der Satan ist. Und im Gegenzug dazu, was lesen wir? Ist Jesus die Wahrheit? Ja, ich habe vor ein paar Tagen in Titus 1 gelesen, wo Paulus über Gott spricht und er stellt eine Charaktereigenschaft Gottes dar, in Kapitel 1 von Titus, und er sagt, Gott ist ein Gott, der kann nicht lügen. Gott kann nicht lügen. Er verabscheut die Lüge so sehr, dass er nicht lügen kann. Er ist die Wahrheit, er ist die Quelle der Wahrheit und als solche ist es ihm gar nicht möglich, etwas Unwahres auszusprechen. Und aus diesem Grunde wird er es auch nie und nimmer gutheißen, wenn wir lügen. Und sei es auch nur eine Notlüge, sowas kann und wird Gott nicht segnen. Das wiederum führt uns dazu, dass wir diese Aussage der Hebammen für tatsächlich wahrheitsgemäß ansehen müssen. Die haben nicht gelogen, sie haben tatsächlich die Wahrheit gesprochen und wir können davon ausgehen, dass Gott hier auf eine übernatürliche Art und Weise eingegriffen hat. Nämlich, dass er diese Geburtenrate so gemacht hat, dass die Frauen mit Leichtigkeit Kinder zur Welt bringen konnten. Ja, dass es schnell ging und dass die Frauen so gesund waren, dass sie in dieser Situation einfach mit Leichtigkeit Kinder gebären konnten. Ja, Gott sieht unsere notvolle Situation und er hilft uns da heraus. Das haben wir in dem Zeugnis heute auch wunderbar schon gehört. Wir geraten in eine Situation, da wissen wir nicht so genau, wie kommen wir damit zurecht. Wir bekommen Anfechtungen in unser Leben und wir merken, Gott hilft uns heraus. Auch irgendwie auf übernatürliche Art und Weise, wenn wir den richtigen Umschlag einfach ziehen. Haben wir was dazu beigetragen? Nein. Gott sieht uns in unserer Not, in der Anfechtung, in unserer Trauer, in unserer Lebenssituation, in unserem Alltag. Und er schaut nicht einfach nur zu. Nein, er hilft uns da auch heraus. Und das sehen wir auch an ganz, ganz vielen anderen Stellen, wie übernatürlich Gott eingreifen kann. Ob wir jetzt Daniel sehen, der auch in dieser Zwickmühle steckte. Gehorche ich jetzt dem neuen Gesetz und bete nur noch den Herrscher an? Oder bleibe ich meinen Prinzipien treu, bleibe ich Gott treu? Und gehe aber das Risiko ein, mein Leben zu verwirken. Und er hat sich für Gott entschieden. Und Gott hat auf übernatürliche Art und Weise eingegriffen. Wir sehen das auch bei Schadrach, Mesach und Abednego. Auch in Daniel, im Buch Daniel. Die Gott Treue geschworen haben, dafür in eine Situation gekommen sind, die man sonst nicht überleben würde. Und Gott greift hier auf übernatürliche Art und Weise ein und hilft uns heraus. Und das führt uns zu dem Punkt, dass Segen folgt immer dann, wenn wir Gott treu sind. Er sieht uns in dieser ausweglosen Situation an. Er sieht diese Spannung, in der wir uns oft befinden, zwischen Gott treu sein zu wollen, aber trotzdem unseren beruflichen Pflichten nachkommen zu müssen. Viele von euch wissen wahrscheinlich, dass ich in einer Behörde arbeite, hier in Hannover. Und in unserem Team sind wir unter anderem dafür zuständig, dass wir Verwaltungsgebäude bewirtschaften. Also Bürogebäude, das ist so unser Bereich, darum kümmern wir uns in der gesamten Region Hannover. Und vor wenigen Wochen haben wir einen Arbeitsauftrag bekommen. Wir sollen jetzt bitte an alle Haupteingangstüren unserer Liegenschaften, unserer Objekte, sogenannte Pride-Sticker ganz groß ankleben an die Eingangstür. Pride-Sticker, für diejenigen, die es nicht wissen, das sind die regenbogenfarbenen Aufkleber, die signalisieren sollen, wir als Region Hannover, wir sind offen und tolerant jedem sexuellen Ausrichtung gegenüber. Und wir haben diesen Auftrag bekommen, diese Sticker anzubringen. Was tust du jetzt als Christ in der Situation? Und meine konkrete Zwickmühle lautete, übe ich jetzt meine Berufspflicht aus, Bin ich treu meinem Dienstherrn gegenüber, für das ich auch Geld bekomme, was ich eigentlich tun muss? Oder vertrete ich die Werte Gottes hinter diesem Thema? Und Gott sieht uns in dieser Situation, wenn wir da manchmal reingeraten, wenn es kein, ich sag mal, bequemes sowohl als auch gibt. Ja, die Zwickmühle bedeutet, du musst dich für eine Situation entscheiden und egal für was du dich entscheidest, irgendwas verlierst du. Entweder verlierst du den Respekt und die Anerkennung deiner Kollegen, vielleicht verlierst du deinen Job, vielleicht verlierst du oder auch dein Leben. Oder bist du Gott nicht treu und verlierst damit die Treue zu deinem Herrn. Und in meiner Situation war es auch so schön, obwohl ich gar nichts richtig getan habe, ist diese Aufgabe an mir vorübergegangen und ich musste sie gar nicht ausführen. Und Gott hat diese Aufgabe von mir weggenommen, wofür ich ihn auch sehr dankbar bin. Aber am Ende des Tages müssen wir eine Entscheidung treffen. Und auch Schifra und Pur treffen diese Entscheidung, und zwar nicht auf den Befehl des Pharaos zu achten. Ja? Und die Frage, die ich uns stelle, ist, was war der Schlüssel? Warum konnten sie diese Entscheidung treffen? Das haben wir in Vers 17 gelesen. Sie fürchteten Gott. Sie hatten Ehrfurcht vor Gott. Weil sie Ehrfurcht vor Gott hatten, haben sie sich für Gott entschieden. Und ich glaube, für uns ist das extrem wichtig in unserem Alltag als Christ, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Und ich beobachte, ich arbeite viel mit Jugendlichen bei uns in der Kirche auch, mit allen möglichen Generationen, und ich beobachte, dass in der heutigen Zeit diese Ehrfurcht vor Gott gar nicht mehr so cool ist, wie es vielleicht damals war. Und dass das ein Stück weit verloren geht, und mich macht das traurig. Und es besorgt mich, dass diese Ehrfurcht vor Gott ein Stück verloren geht. Und an der Stelle meine Frage an euch: Was meint ihr, wie oft kommt der Begriff Gottesfurcht in der Bibel vor? Also, oder ähnliche Begriffe, Gottesfurcht oder Furcht vor dem Herrn, was meint ihr? Wer ist für mehr als 10 Mal? Ja, mehr als 20 Mal? Mehr als 50 Mal? Mehr als 100 Mal? Mehr als 200? Okay. Ein paar Hände sind runtergegangen, ja? Ein paar sind noch oben. Okay. Wollt ihr die Antwort wissen? Es kommt auf die Übersetzung an. Ja. Aber wenn wir jetzt mal die Lutherbibel nehmen als Referenzwert, dann kommt es weit über 100 Mal vor in der Bibel, dieser Begriff der Gottesfurcht. Und wenn du diesen Begriff heute vielleicht zum allerersten Mal hörst, ist nicht so schlimm. Vielleicht assoziierst du mit diesem Begriff Gottesfurcht etwas ganz Falsches. Das klingt nämlich oft und schnell nach Angst. Aber Angst ist damit gar nicht gemeint. Gottesfurcht meint eher den Respekt, die Demut, die Ehrfurcht vor unserem Herrn, vor Gott und den Gehorsam, der daraus resultiert. Ich habe euch uns einen Vers aus dem Psalm mitgebracht, Psalm 34, der fasst echt gut zusammen, was Gottesfurcht eigentlich bedeutet und wie Gottesfurcht aussieht. Psalm 34, Verse 12 bis 15, da steht zusammengefasst, wer den Herrn fürchtet, also wer Ehrfurcht hat vor dem Herrn, der meidet das Böse, tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Wer den Herrn fürchtet, der meidet das Böse, tue Gutes, suche Frieden und jage dem Herrn nach. Und ihr Lieben, genau das taten Schifra und Pur. Ja, sie waren Gott gegenüber gehorsam. Und sie wussten, der Mord an unschuldigen Kindern ist nicht das, was Gott gut findet und was seinem Willen entspricht. Also mieden sie das Böse. Sie führten diesen Befehl nicht aus, trotz der Risiken, die darauf lagen. Und taten gleichzeitig Gutes, indem sie die Kinder versteckten und beschützten und verschonten. Und Gott belohnt so etwas mit Segen. Das haben wir gelesen, Vers 20 und 21. Gott belohnt die Treue mit Segen. Ja, merk dir das, bitte, für deinen Alltag. Und er besegnet sogar hier in zweifacher Art und Weise. Zum einen schenkt er, dass das Volk sich weiter rasch vermehrte, trotz dieser Umstände. Vermehrt sich dieses Volk weiter. Und er segnet die Mütter, indem sie mit Leichtigkeit Kinder zur Welt bringen konnten. Ja, und jede Mutter in diesem Raum, die schon mal in den Wehen lag, die weiß, das ist wirklicher Segen. Kinder mit Leichtigkeit zur Welt zu bringen. Ja? Und er segnete auch die Hebammen. Bei mir in meiner Übersetzung stand, indem er ihnen Häuser baute. Ja, andere übersetzen das mit, indem er ihnen auch Kinder schenkte, Nachkommen schenkte, Familien schenkte. Und somit führte Gott es dazu, dass das Volk trotzdem weiter sich vermehrte und stärker wurde. Und was mir an dieser Geschichte besonders auffällt und was mich beeindruckt, ist, es gibt Machthaber und Regierungen, sowohl damals als auch heute, in unserer jetzigen Zeit, die wollen irgendwie mit aller Gewalt Wege gehen, die gegen Gottes Wege gehen. Ja? Und trotzdem kommt Gott an sein Ziel. Das finde ich so bemerkenswert. Der neue Pharao, was wollte er? Er wollte das Wachstum der Hebräer verhindern. Was passierte? Gott schenkte trotzdem Wachstum. Und zwar ein phänomenales Wachstum, ein übernatürliches Wachstum. Der Pharao wollte die Israeliten versklaven. Er wollte sie binden, damit sie nicht das Land verlassen. Was passierte? Gott befreite sie aus der Sklaverei, aus diesem Land Ägypten hinein ins gelobte Land Kanaan. Also immer dann, wenn Menschen versuchen, gegen Gott zu arbeiten, auch heute, Gott kommt an sein Ziel. Und das gibt mir auch ein Stück weit Mut für meinen Alltag. Wenn ich morgen auf die Arbeit gehe, in die Woche hineingehe, ich weiß, Gott kommt an sein Ziel. Ja, ich kann da ein bisschen beruhigt schlafen, weil ich weiß, Gott kommt an sein Ziel. Und er will auch Menschen benutzen, kleine Menschen, wie Schiffrauen pur, um an sein Ziel zu kommen. Er möchte auch dich und mich benutzen in diesem großen Ganzen. Diesen beiden ist Gott so wichtig, dass sie sagen, ich gehe ein Risiko ein in meinem Leben. Und ich ertrage diese Spannung auch über einen längeren Zeitraum. Und das ist ein Punkt, den möchte ich von den beiden lernen. Da bin ich ganz ehrlich. Ich möchte das in meinen beruflichen Alltag mitnehmen. Und ich möchte einfach lernen, Gott zu gehorchen in jeder Lebenssituation. Bin ich bereit, ein Risiko einzugehen und etwas für den Herrn zu wagen? Das ist die Frage. Ich war diesen Sommer mit meiner Familie in den Sommerferien in Spanien unterwegs. Und wie ihr euch vorstellen könnt, war es sehr, sehr warm im Sommer in Spanien. Deswegen waren wir oft am Meer unterwegs. Wir waren oft baden im Wasser. Und unsere Kinder, kennt ihr ja, sind irgendwie im Nichtschwimmerbereich unterwegs. Und wenn die ins Wasser gehen, dann immer nur so weit, dass sie so bis zur Hüfte stehen können. Also ganz wichtig ist, die müssen mit ihren beiden Beinen sicher auf dem sandigen Boden stehen können. Dann ist alles gut. Und was sie dann immer gerne machen ist, dann planschen die so ganz wild herum und machen diese Schwimmbewegung und tun so, als würden sie schwimmen. Und dann sagen sie, Papa, Papa, guck mal, wie ich schwimme. Und ich komme dann meistens dazu und sage, oh Mensch, toll, wie du schwimmst. Das machst du ja toll. Und dann, Mama, Mama, ich kann schwimmen, schau mal. Und Mama kommt auch, ja, toll, wie du schwimmst. Das Kind weiß, es schwimmt gar nicht. Papa weiß auch, es schwimmt gar nicht. Aber es sieht doch so aus, als könnte es schwimmen. Aber ins tiefe Wasser, alleine, das würden die nicht machen. Die würden niemals ins tiefe Wasser gehen. Also zum Glück, ne? Das können die auch gar nicht aktuell. Aber was ich damit sagen will, ist, Schiffrauen pur sind Personen, die wagen sich für den Herrn ins tiefe Wasser. Die gehen ein Risiko ein, die übernehmen Verantwortung für sich, für das Volk, auch für andere Hebammen. Ja? Wir müssen davon ausgehen, dass es nicht nur zwei Hebammen gegeben hat. Also haben sie auch alle anderen Hebammen unterwiesen und haben gesagt, macht es so wie wir. Hört nicht auf den Befehl des Pharaos. Lasst die Kids am Leben. Was für versteckte Glaubenshelden in diesem Bibelabschnitt. Und ich will von ihnen lernen und ich will mir die Frage stellen, wie bin ich so im Alltag? Trage ich Last für Geschwister mit? So, hier habe ich nochmal ein Bild mitgebracht von meinem Sohn, der angeblich schwimmt, was er aber gar nicht tut. Und ich frage dich heute, wagst du dich ins tiefe Wasser für den Herrn, in deinem ganz normalen Alltag, in deinem ganz normalen Leben? Und ich möchte dich auch einladen, einmal kurz drüber nachzudenken, entweder jetzt oder später zu Hause. Nimm dir einen Stift und einen Zettel, schreib einfach mal auf, nimm dir ein paar Minuten Zeit und überlege dir, welche Spannungen kenne ich aus meinem Leben? Ja, wo gerate ich in der Zwickmühle? Das muss nicht nur auf der Arbeit sein. Das kann auch an der Uni sein. Wenn du da Schülern und Kommilitonen begegnest, die sind einfach fies und gemein. Wie reagierst du in so einer Situation? Gehst du auf das ein, was sie von dir wollen? Vielleicht wollen sie dich zu irgendeiner Handlung überreden, von der du weißt, die ist nicht gut, die sollte ich nicht tun, aber ich will doch so unbedingt dazugehören. Schon stehst du in dieser Konfliktsituation, in diesem Dilemma. Oder du hast dein Arbeitsleben schon hinter dir und du stehst dann am Gartenzaun zu deinem Nachbarn, der so unmöglich ist. Und du hast dir schon dreimal überlegt, vielleicht wegzuziehen, nur weil der Nachbar so ein Stinkstiefel ist. Und dann stehst du da und du fragst dich, wie reagiere ich jetzt in dieser Situation? Wie verhalte ich mich richtig? Wo habe ich Spannungen, die ich aus meinem Leben kenne? Und wie will ich damit umgehen? Und ich möchte zum Ende dieser Predigt euch einfach mal ein paar Tipps mitgeben, die euch nach Hause begleiten sollen. Ja? Ich nenne das einfach mal Tipps für Glaubende in einem ungerechten System. Ja? Du und ich, wir müssen unser Brot verdienen. Wir müssen wieder morgen rausgehen. Wir sind hier in diesem geschützten Raum, aber wir müssen wieder auf die Arbeit, zur Schule, wo auch immer hin. Was kann ich dir also mitgeben für deinen ganz normalen Lebensalltag? Punkt 1. Wir sind uns der Spannungen in dieser Welt bewusst. Ja? Die einsame Insel ist keine Lösung. Du kommst aus dieser Welt nicht raus. Ja. Wenn du auswanderst, dann geh nach Peru. Aber wir müssen uns bewusst werden, als Christen werden diese Spannungen uns nicht erspart bleiben. Die werden in unserem Leben kommen, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und wir denken an 2. Korinther 4, Vers 4, in der steht, der Satan ist der Fürst dieser Welt. Er ist der Gott dieser Welt und da passieren einfach auch Dinge, die sind schlecht. Und wir leben in dieser Welt. In dieser Welt sind wir unterwegs und da hast du halt Kollegen und Chefs, die lügen. Die fälschen Zahlen, nur damit sie ihren Gewinn steigern können. Und du hängst irgendwie mit drinne. Und dann gibt es auch das politische System, was uns Kummer bereitet, was uns echt Not macht. Und wir müssen einfach wissen, wir leben in dieser Welt, in einer gefallenen Welt. Und solche Spannungen sollten uns nicht überraschen. Und wir dürfen Philipper 2, Vers 15 kennen, in dem steht, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter dieser Welt. Wir dürfen Lichter sein für Gott. Wir dürfen in dieser Welt, die gottlos ist, ein Aushängeschild sein für Jesus, unseren Herrn. Und das ist eine Spannung. Der müssen wir uns bewusst sein. Wir sind noch nicht am Ziel angelangt, ihr Lieben. Diese Situationen werden uns nicht erspart bleiben, aber es ist gut, das zu kennen und das einzuordnen. Okay, nächster Punkt. Das Reich Gottes suchen. Jesus sagt selbst, das Reich, was ich baue, ist nicht von dieser Welt. Und wir alle beten das oft im Vater unser, Herr, dein Reich komme. Das heißt, sein Reich ist noch nicht da. Und wir sollten uns vor dem Gedanken verabschieden, dass Gott sein Reich so um uns herum baut, damit es mir von morgens bis abends immer gut geht. Das ist nicht Gottes Absicht, ihr Lieben. Ich habe mal den Satz gehört, der finde ich sehr, sehr passend in diesem Zusammenhang. Ist Gott Mitte oder Mittel in deinem Leben? Ja, ich sage es nochmal. Ist Gott Mitte oder Mittel in deinem Leben? Ja, ist er so Mitte, dass du sagst, ich bin ein Werkzeug Gottes. Gott kann mich dorthin stellen und gebrauchen, so wie er es will. In jeder Situation weiß ich, Gott ist die Mitte meines Lebens und ich brauche mich vor nichts zu fürchten. Oder ist er vielleicht Mittel in deinem Leben und du gehst davon aus, dass es Gottes Verantwortung ist, dass du ein möglichst gutes und unbeschadetes und friedliches Leben hast. So nach dem Motto, gebe ich Markus heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit nur noch grüne Ampeln, dass er gut durchkommt, oder sollte ich ihm lieber auf dem Weg nach Hause direkt einen Parkplatz vor seinem Haus geben? Das ist doch Gottes Aufgabe, oder? Er ist doch dafür verantwortlich, dass es mir hier gut geht auf der Erde. Und wenn wir das glauben und wenn dann schwierige Lebenssituationen kommen in unser Leben, dann verzagen wir. Dann haut uns das aus der Bahn und dann erschüttert uns das. Und wir alle kennen sehr, sehr gut den Psalm 23, in dem wir einfach wissen, dass der Herr unser Hirte ist. Und auch da, wir lesen von einem dunklen Tal, durch das wir bei Zeiten einmal durch müssen. Und wir brauchen uns aber nicht zu fürchten, weil Gott uns dahin durchführt. Er ist unser Hirte. Er führt uns durch dieses dunkle Tal, aber diese dunklen Täler, die gibt es in unserem Leben. Und ich möchte dich gerne an dieser Stelle fragen, was macht das mit deiner Beziehung zum Herrn, wenn du in so einer Situation kommst, die wirklich schwer zu tragen ist? Ich denke, dass wir hier täglich aufgefordert werden, auch eine Entscheidung zu treffen. Ist Gott Mitte meines Lebens oder ist er nur Mittel in meinem Leben? Nächster Tipp. Wir begegnen andere mit Anstand und Respekt. Ja, 1. Petrus 2, 17 steht, erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König, auch in einem gottlosen System. Ja, wir bleiben um der Liebe Jesu willen höflich den anderen gegenüber. In unserem beruflichen Alltag, hinterm Steuer, im Straßenverkehr, am Zaun, im Gespräch mit den Nachbarn. Ja, wir bleiben höflich, auch wenn es manchmal so in uns hochkommt. Und wir kennen das Gefühl alle, wie wir zornig werden, wie uns dann manchmal das Wasser bis zum Hals steht. Und oft sind das auch so die kleinen Dinge, die uns immer wieder piesacken. Also keine Ahnung, bei mir auf der Arbeit ist es oft so, wir haben einen Kollegen, der ist gefühlt jeden zweiten Montag krank. Und wer macht die Vertretung? Das machen wir. Einmal die Woche kein Problem. Einmal im Monat kein Problem. Aber wenn das über Monate hinweg immer wieder passiert, irgendwann denkst du dir auch, was machen wir jetzt in der Situation? Und wir dürfen nicht vergessen, wir wollen anderen mit Respekt begegnen. Gerade in Situationen, in denen es manchmal schwierig wird. Er hat jedermann. Und das bedeutet nicht, dass wir alles runterschlucken müssen und immer alles über uns ergehen lassen müssen. Versteht mich da bitte nicht falsch. Wir haben schon die Möglichkeit, Dinge anzusprechen, zu sagen, hey, das ist falsch. Aber lasst uns bitte Worte benutzen, die unseren Herrn Ehre bringen in einer solchen Situation. Nächster Punkt. Wir vertrauen auf Gottes Auswertung. Es gibt echt ganz schwierige Lebenssituationen. Da möchte man einfach verzweifeln und manchmal und oft ist es so, wir können diese Ungerechtigkeit nicht abwenden. Und dann ist es gut zu wissen, was in Matthäus 25, Vers 21 steht, nämlich, dass es am Ende Gott ist, der die ganze Sache auswertet, der ein Urteil spricht. Und mir persönlich ist das sehr wichtig. Also es verändert tatsächlich meine Blickweise auf bestimmte Situationen, weil ich einfach weiß, am Ende ist es Gott derjenige, der auswertet und urteilt. Und das ist viel, viel wichtiger, ihr Lieben, als wenn montags mein Arbeitskollege zukünftig jetzt immer am Start ist und immer pünktlich zur Arbeit kommt. Viel wichtiger ist es zu wissen und sich die Frage zu stellen, wie wird Gottes Urteil eigentlich am Ende ausfallen, wenn wir uns in diesen Zwickmühlen befinden? Ja, mein Wunsch ist es, dass ich, dass du, dass wir uns so benehmen und so verhalten, dass Gott am Ende der Geschichte sagt, du treuer Knecht, du bist über wenigen treu geblieben, über vieles werde ich dich setzen. Kehre ein in die Freude deines Herrn. Das sollte unser Fokus sein, oder? Das sollte uns antreiben. Und wenn das nicht unser Fokus ist, wenn wir darauf bedacht sind, dass wir hier in diesem Leben alle Erfüllung und Gerechtigkeit haben wollen, dann werden wir irgendwann frustriert werden. Ja? Und um davor bewahrt zu bleiben, dürfen wir einfach darauf vertrauen, am Ende ist es Gott, der auswertet. Ich kann die Ungerechtigkeit stehen lassen. Nächster Punkt. Was können wir noch tun? Wir können uns mal die Frage stellen, Herr, wie kann ich mich eigentlich in dieser Situation bewähren? Manches können wir schlichtweg nicht ändern. Ob es Krankheit ist oder was auch in unserem Leben eintrifft, wir müssen damit leben. Und dann stellt sich die Frage, wie kann ich mich bewähren, Herr? Wie kann ich in dieser Situation persönlich wachsen? Und das ist nicht leicht, das weiß ich selber auch. Aber wir können das als unser Ziel nehmen, uns die Frage stellen, Herr, du kannst aus jeder schlechten Situation noch was Gutes machen. Zeig mir bitte, was Gutes daraus passieren kann. Und ich finde dieses Bild von der Muschel und der Perle sehr schön. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Wir selbst, wir finden diese Muscheln sehr, sehr schön. Ne? Beziehungsweise die Perle, die in der Muschel ist, finden wir schön. Die Muschel vielleicht nicht unbedingt. Aber die Perle, die sich in der Muschel befindet, die finden wir schön. Aber im Prinzip ist das eine Verletzung. Für die Muschel ist das ein Elend. Da kommt irgendwann ein kleines Sandkorn in die Muschel hinein und es verletzt die Muschel und sie fängt an, um diesen Sandkorn Perlenmutz zu bilden. Immer wieder und immer wieder, bis am Ende eine Perle entsteht. Und wir finden diese Perle schön, aber für die Muschel war es ein Elend. War es eine Verletzung. Und deswegen die Frage zu stellen, Herr, du kannst auch etwas Schönes aus Verletzung machen. Da kann etwas Tolles draus entstehen. Das rechtfertigt nicht die Situation, in der wir uns oftmals befinden, aber sich dann die Frage zu stellen, Herr, wie kann ich mich hier bewähren? Wie kann ich mich richtig verhalten, um dir eine Freude zu machen? Ich kenne tatsächlich jemanden, der steht morgens auf, wenn der Wecker klingelt und steigt aus seinem Bett aus und die erste Frage jeden Morgen, die er Gott stellt, ist, Herr, wie kann ich dir heute eine Freude bereiten? Und man geht ganz anders aus dem Bett, wenn man sich diese Frage stellt. Egal, was heute passiert, Herr, zeig mir bitte eine Möglichkeit, wie ich dir heute eine Freude bereiten kann. Das ist ein wundervoller Tipp, den ich uns mitgeben möchte. Dann such Glaubensgeschwister auf. Bleib nicht allein. Ja, wenn du in Not gerätst und die Situation wirklich schwierig ist, wohl dem, der jemanden kennt, zu dem er hingehen kann, der Glaubensgeschwister hat, von denen er weiß, die beten für mich, die sind für mich da. Wir haben eine Familie bei uns in der Gemeinde, die hat vor knapp 2 Jahren ihr Baby verloren. Die war im 9. Monat schwanger, haben sich sehr gefreut auf das Kind und dann musste die Mama ihr Kind tot zur Welt bringen und was für ein Segen war es für sie zu wissen, da gibt es eine ganze Gemeinde, die steht hinter uns als Familie, die betet mit uns, die trägt uns, die stützt uns. Und das war eine wundervolle Hilfe für diese Situation, für diese Notsituation, in der sie sich befunden haben. Und es gibt immer Zeiten, da kann man andere tragen und es gibt auch immer Zeiten, da muss man selbst getragen werden. Und ich hoffe, ihr seid alle in einem Hauskreis, ja, ein Hauskreis ist genau der Ort, wo das stattfinden sollte, wo du dich öffnen kannst, ja, wo du einfach auch mal aus deinem Leben erzählen kannst und wo du weißt, hier sind Leute, die wollen Anteil haben an meinem Leben. Die sind bereit, für mich zu beten. Die sind bereit, mich mitzutragen. Und der letzte Punkt, dann habt ihr es auch geschafft, vielleicht auch der wichtigste Punkt, das Kreuz suchen. Ja, vielleicht bist du schon lange im Beruf unterwegs gewesen und hast festgestellt, rückblickend, boah, da gab es echt viele Momente in meinem Leben, da habe ich mich nicht so verhalten, wie ich es eigentlich tun sollte. Da hatte ich nicht diesen Mut gehabt, wie Schiffer und Pur, die gesagt haben, ich gehe jetzt das Risiko ein für den Herrn. Ich gehe jetzt ins tiefe Wasser für den Herrn. Vielleicht gab es Situationen, an die du dich jetzt gerade erinnerst, wo du sagst, da hatte ich zu viel Angst gehabt, mein Christsein offen zu bekennen. Ich bin irgendwie unterm Radar geblieben und ich habe diesen Kompromiss angenommen. Dann hast du die Möglichkeit, zurück zum Kreuz zu kommen. Diese Einladung, die steht immer da. Und beim Kreuz haben wir Vergebung. Und du kannst einfach zum Herrn kommen und sagen, ich habe es nicht geschafft in der Situation, Herr. Vergib mir, es tut mir leid. Hilf mir, neuen Mut zu fassen. Und vom Kreuz her kommt, haben wir diese Vergebung und haben wir die Sendung in unseren Alltag. Gott möchte dich gebrauchen in dieser Welt und uns geht es manchmal wie Schiffer und Pur. Es geht uns manchmal wie diesen Bauern zu Beginn in diesem Bild, Wir sitzen tatsächlich oft in der Zwickmühle zwischen unserem Glauben und unserem Alltag. Und dann können wir vom Kreuz her kommen, wir dürfen aufstehen, wir dürfen weitergehen und wir dürfen neuen Mut schaffen. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. In Jesu Namen. Amen.